am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man auch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Diese Geschichte, die wir soeben gelesen haben, geht einem durch und durch. Gerade dann, wenn man selbst Kinder hat. Es ist unfassbar, Gottes Auftrag zu hören: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin und opfere ihn zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Dabei hat Isaak einen erfreulichen Namen: Sohn des Lachens. Denn als Sarah die Verheißung von Gott durch den Engel hört, als sie in ihrem hohen Alter ein Kind bekommt, kann sie nur lachen. Aber es geschieht tatsächlich. Abraham und Sarah bekommen den Sohn. Es ist ein Sohn des Lachens, der Freude, der Stolz der Eltern. Und Isaak wird zum Träger eines großen Versprechens, das Gott dem Vater Abraham gemacht hat. Aus dir und deinen Nachkommen soll ein großes Volk werden. Nun ist der erste Schritt dazu getan, der Sohn ist geboren. Aber jetzt, ein paar Jahre später, fordert Gott dem Abraham auf, seinen einzigen Sohn zu opfern. Was lernen wir in dieser Prüfung von Abraham? Erstens, in der Schule des Glaubens gibt es Prüfungen. In der Schule des Glaubens muss es Prüfungen geben, sonst wüssten wir gar nicht, wo wir eigentlich geistlich stehen. Abraham war so manches von Gott gewohnt. Im Alter von 75 Jahren aus der Heimat in Ur in Chaldea losziehen, sich von den Verwandten und Freunden wohl auf Nimmerwiedersehen verabschieden und nicht mal wissen, wohin der Weg eigentlich geht. Es gab für ihn auch eine besondere Prüfung, als er Lot die Wahl überließ, welches Weideland er nehmen würde. Und außerdem lesen wir in der Bibel von vielen weiteren Prüfungen im Leben Abrahams. Das Warten auf das Land, seine neue Heimat. Das Warten auf den Sohn, auf den Erben. Das Warten, das waren alles Zumutungen an Abraham. Doch dieses setzt jeder Zumutung die Krone auf. Nimm deinen Sohn Isaak und opfere ihn. Es ist, als ob Gott damit die ganze Geschichte durchstreicht, die er bisher mit Abraham geschrieben hat. Als ob alles niedergerissen wird, was Gott mit Abraham aufgebaut hat. Denn alles hängt am Nachkommen. Und dieser soll jetzt geopfert werden? Eine unmögliche Geschichte, denken wir. Warum gibt Gott dem Abraham einen Sohn und verlangt dann, diesen Sohn zu töten? Doch so heftig wir auch reagieren, einer bleibt ganz ruhig, und das ist Abraham. Keine Widerrede, kein Protest, kein Aufbegehren Gott gegenüber. Abraham ist die Ruhe selbst. Warum? Geht ihm das nicht nahe? Eine kleine Antwort darauf bekommen wir gleich am Anfang. Da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Was Gott Abraham hier zumutet, ist also nicht die erste Station Gottes mit Abraham. Was hat der nicht alles schon erlebt? Waghalsig hat er sich auf Gott eingelassen gegen alle Vernunft, gegen alle Ratschläge. Gehorsam ist er bisher jeden Weg gegangen. Und er hat erfahren, Gott ist treu. Er hat mich noch nie und nirgends hängen lassen. Auf ihn kann ich mich fest verlassen. Gott meint es immer gut. Nach diesen Geschichten, was Gott dem Abraham zumutet, hat also eine lange Vorgeschichte. Das fängt nicht bei Null an, ist also nicht die erste Lektion des Glaubens, sondern eher etwas für Fortgeschrittene. Ich kann mir das so vorstellen, wie zum Beispiel bei einem Englischkurs. Es wäre doch unbarmherzig, wenn die Englischlehrerin einen Anfänger, der noch kein Englisch spricht, alles in Englisch unterrichtet. Da würde sie etwas verlangen, was bei dem Anfänger noch gar nicht drin ist. Nein, sondern sie macht langsam Schritt für Schritt, damit der Schüler nicht gleich am Anfang überfordert wird. So ähnlich verhält sich Gott. Er baut bei Abraham und bei uns vorsichtig auf. Er berücksichtigt, was bisher bei uns gelaufen ist. Er mutet uns nicht zu, was uns überfordert und gar kaputt macht. Er kann uns auf einen schweren Weg rufen, aber zuvor hat er uns gestärkt. Er fordert zum Gehorsam auf, aber zuvor hat er uns die Kraft dafür gegeben. Und er sorgt dafür, dass wir nicht unter den Lasten zusammenbrechen. Vorausgesetzt, wir bleiben bei ihm und vertrauen ihm. Gottes Prüfungen sind maßgeschneidert für jedes Gotteskind und jede Erfahrung in unserem Leben ist einzigartig. Gott verlangte nie von Lot, dass er die gleichen Prüfungen bestehen sollte wie Abraham. Wer mit Gott geht, hat immer eine Vorgeschichte hinter sich. Eine Geschichte der Treue, des Segens und der Liebe Gottes. Was auch bei dir und mir noch passieren und auf uns einstürmen wird, es geht nicht vom Nullpunkt los. Jeder von uns hat eine Vorgeschichte. Menschen, die uns das Wort Gottes, das Wort der Liebe nahegebracht haben. Da geht die Bekehrung, die Wiedergeburt, da ist die Taufe und die Aufnahme in die Gemeinde, in der wir stehen. Und nicht zuletzt die vielen Glaubenserfahrungen, die wir bereits hinter uns haben. Und dazu gehören auch all die Prüfungen. Bei Abraham heißt es nach diesen Geschichten. Das ist das Erste, was wir lernen müssen. Erwarten wir Prüfungen von Gott, denn das Leben als Christ ist kein Spaziergang. Warum eigentlich stellt Gott seinen Mann auf die Probe? Will er den Glauben des Abraham von Abraham testen? Versucht Gott Abraham damit er lernte, Gott noch intensiver zu vertrauen? Aber das hat Abraham doch oft genug schon bewiesen in seinem Leben. Oder warum versucht Gott den Abraham? Ich glaube, Gott will nicht nur dem Abraham etwas sagen durch diese Prüfung, sondern allen, die nach Abraham auf dem Weg des Glaubens gehen. Und deshalb hat diese Geschichte uns heute etwas zu sagen. An Abraham und von Abraham sollen wir heute lernen. Und deshalb wird er in der Bibel Vater des Glaubens genannt. Abraham ist so etwas wie ein Modell für uns. Was sich bei Abraham zugetragen hat, trägt sich heute ähnlich zu. Und deshalb sollten wir ganz genau hinschauen, damit wir nachleben können. Deshalb hat diese Geschichte uns heute etwas ganz persönlich zu sagen. Wir denken immer nur von uns aus. Das ist ganz natürlich. Wir fragen so schnell, warum ich? Warum muss ausgerechnet mir dieses Unglück zustoßen? Die anderen, ja, sie haben es so leicht. Sie sind gesundheitlich besser dran wie ich. Die haben ihren Ehepartner noch. Die sind beruflich viel erfolgreicher. Die musste noch kein Kind durch den Tod abgeben. Wie kann Gott es zulassen, dass es bei mir nicht so klappt? Der Blick auf Abraham regt uns an, neu über Gott nachzudenken. Neu über Gott und uns nachzudenken. Vielleicht führt Gott uns in manche Not hinein, jawohl, um uns zu erproben, um im Glauben zu festigen, aber eben auch, um dadurch anderen Menschen zu helfen, um uns zu einem Wegweiser für sie zu machen. Unser Herzeleid und unser Kummer, einmal aus dieser Perspektive zu betrachten, kann uns helfen, manches mit ganz anderen Augen zu sehen. Die Trauer um einen lieben Menschen, die wir noch nicht bewältigt haben, die Sorge um den Arbeitsplatz, die uns zermürbt, das Weh um eines unserer Kinder, das einen bedenklichen Weg eingeschlagen hat. Normalerweise betrachten wir das alles als unser Problem, als unsere Privatsache. Aber jede bedrängende Lage, jeder Misserfolg hat seine eigene Sprache für uns selbst, aber auch für die anderen. Und wir sollten einmal vorsichtig prüfen, sehe ich meine Situation vielleicht zu eng? Kann es sein, dass Gott mich zu einem bescheidenen Zeichen machen will, zu einem lebenden Hinweis für die Menschen neben mir? Kann es sein, dass sie durch mich und durch meinen Umgang mit Problemen angesprochen und aber auch gesegnet werden? Wir dürfen das einmal für uns überdenken. Wir leben nicht für uns. Und das gilt auch dann, wenn wir vom Kummer heimgesucht werden. Gott steht uns nicht als Feind gegenüber. Unser Leid und seine Liebe schließen sich niemals aus, sondern gehören geheimnisvoll zusammen, auch wenn das manchmal so ganz anders aussieht. Zweitens, Prüfungszeiten sind nicht erklärbar, also halten wir uns an Verheißungen. Abraham ergeht es wie uns. Er versteht Gottes Handeln im Moment gar nicht. Aber er lässt sich auf Gott ein. Und damit beginnt ein ganz außergewöhnlicher Weg. Es fällt auf, dass Abraham mit niemandem über Gottes Auftrag spricht, weder mit seiner Frau noch mit seinen Freunden, mit einem Freund. Es gibt eben Lebenslagen, da muss einer ganz alleine durch. So schön das ist, Menschen neben sich zu haben. Es gibt ein Einsamsein, in dem kein anderer helfen noch raten kann. Wir sind mit Gott allein. Abraham zieht andere nicht mit hinein. Sein Vertrauen auf Gott, sein Gehorsam und sein Schweigen gehören eng zusammen. Und da heißt es, gleich früh am Morgen steht er auf. Er schiebt das Schwere nicht vor sich her, sondern er greift es zügig an. Er spaltet Holz, dann sattelt er den Esel, er weckt Knechte und Sohn und dann geht's los. Der Weg ins Land Moria ist weit. 3 Tage sind sie unterwegs. Wie wird Abraham zumute sein? Welche Gedanken schießen ihm wohl durch den Kopf? 3 Tage, das ist viel Zeit, sich alles zu überlegen und umzukehren. Jeder könnte Abraham verstehen. Der aber geht los, um Isaak, seinen einzigen Sohn, zu opfern. 3 Tage lang geht der Sohn neben ihm her, sein Glück, seine Lebenserfüllung. Und Abraham überlegt, es muss doch mit Gott und seinem Segen für alle Völker weitergehen. Dafür ist Isaak doch unentbehrlich. Ohne ihn gibt's keine Zukunft. Doch Gott streicht ihm das offenbar durch. Gib her, lass los, opfere Isaak. So mögen wir Gott nicht, so hart, so einschneidend. Wir wissen doch von der Liebe Gottes. Davon gehen wir aus. Und deshalb rechnen wir damit, dass von Gott stets Erfreuliches kommt. Gott sollte doch möglichst allen wohltun und keinem wehtun. Doch die Bibel weiß mehr. Gott kann sich anders verhalten, als wir das vermuten. Gott kann uns geradezu fremd gegenübertreten. Dann werden wir unsicher und zweifeln und wir fragen uns, haben wir es wirklich mit Gott zu tun? So erleben es derzeit Christen in vielen, vielen Ländern. Die Christenverfolgung nimmt zu weltweit. Terror, Raub und Morde nehmen dramatisch zu. Durch Corona wird auch so manche andere Not sichtbar. Und da frage ich mich, werden junge oder auch ältere Menschen in Zukunft bereit sein, Risiken einzugehen, um Jesus zu bezeugen, um das Evangelium zu predigen, Gemeinden zu fördern und so weiter? Manchmal geht es bei uns ähnlich zu wie bei Abraham. Da gibt es große und kleine Geschichten. Wir können vieles nicht erklären, was in unserem Leben geschehen ist. Da können wir nur auf Verheißungen bauen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Zum Beispiel in Römer, da heißt es, dass für die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder im Korintherbrief, dass die Versuchungen so ein Ende nehmen, dass wir es ertragen können und so weiter. Ob man Josef im Gefängnis betrachtet, Mose und das Volk Israel am Schilfmeer, David in der Höhle oder der Herr Jesus dort am Kreuz auf Golgatha. Und die Schlussfolgerung bleibt immer die gleiche. Wir leben von Verheißungen und nicht von Erklärungen. Wenn Gott uns eine Prüfung schickt, dann ist unsere erste Reaktion normalerweise: Warum, Herr? Und gleich darauf die nächste Frage: Und warum ich? Wir wollen gleich von Anfang an, dass Gott uns eine Erklärung gibt. Gott hat seine Gründe dafür, wenn er uns in Prüfungen schickt. Vielleicht soll unser Glaube sich bewähren. Vielleicht will uns der Herr vor Sünde bewahren. Oder vielleicht will er anderen etwas durch das sagen, was er bei uns zulässt. Abraham hörte Gottes Wort und gehorchte sofort im Glauben. Er wusste, dass Gottes Wille nie Gottes Verheißungen widersprechen kann. Und darum hielt er an der Verheißung aus 1. Mose Kapitel 21, Vers 12 fest. Da heißt es: Nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Abraham ist voll davon überzeugt, selbst wenn Gott es zulassen würde, Isaak zu töten, so wäre er in der Lage, ihn wieder von den Toten zu erwecken. So heißt es in Hebräer Kapitel 11, Verse 17 und 18. Wir wissen nicht, was Abraham alles durch den Kopf ging, als er da so mit Isaak an seiner Seite geht. Aber bestimmt hat er an Situationen gedacht, wo er Gott so ganz persönlich erlebt hat. Und überlegt, bis jetzt waren alle Versprechungen, alle Reden Gottes und seine Treue zuverlässig, selbst dann, wenn Abraham es nicht verstand. Und an ihn hält er sich auch jetzt. Sein Gehorsam hat ihn nie enttäuscht. Sollte es jetzt anders sein? Glaube erwartet keine Erklärungen. Glaube stützt sich auf die Verheißungen Gottes. Und Abraham lernt auf dem Weg nach Moria: Gott kann das Gute nicht nur nehmen, sondern auch wieder geben. Auf dem Weg zum Berg wird Abrahams Leid nicht unbedingt kleiner, wohl aber Gott wird für ihn größer. Als Abraham schon den Berg sieht, auf dem er Isaak opfern soll, sagt er zu seinen beiden Dienern: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 1. Mose 22, 5. Weil er Gott glaubte, hatte Abraham gar nicht die Absicht, allein zurückzukommen. Abraham gehorchte Gott, obwohl er nicht wusste, warum, obwohl er keine Erklärungen dazu hatte. Und drittens, wir dürfen uns auf Gottes Fürsorge verlassen. Worauf konnte Abraham sich verlassen? Er konnte sich sicherlich nicht auf seine Gefühle verlassen, denn er muss eine schreckliche innere Qual gelitten haben, als er dabei war, seinen Sohn auf dem Altar zu schlachten. Er liebte seinen einzigen Sohn, aber er liebte auch seinen Gott und wollte ihm gehorsam sein. Andere Menschen konnten Abraham nicht helfen. Sarah war zu Hause geblieben und die beiden Diener, die ihn begleitet hatten, waren mit dem Esel zurückgeblieben. Wir danken Gott für unsere Freunde und unsere Familie, die uns helfen können, unsere Last zu tragen. Aber es gibt im Leben manche Prüfungen, die wir ganz allein bestehen müssen. Erst dann können wir begreifen, was unser himmlischer Vater wirklich für uns getan hat. Gott greift ein, als Abraham mit dem Schlachtmesser ausholt. Ein Widder nahm Isaaks Platz auf dem Altar ein. Gott hatte wieder wunderbar für Abraham gesorgt. Alles geht gut. Wo sorgt Gott für Abrahams Bedürfnisse? Wo sorgt Gott für unsere Bedürfnisse? An dem Ort, den er festgelegt hat. Abraham war am richtigen Ort und daher konnte Gott seine Bedürfnisse erfüllen. Wann sorgt Gott für uns? Genau dann, wenn wir es benötigen und nicht eine Minute früher. Manchmal sieht es so aus, als ob Gott bis zur letzten Minute wartet, um uns zu helfen, aber Gott kommt nie zu spät. Wie sorgt Gott für uns? Normalerweise auf ganz natürliche Art und Weise. Gott schickte nicht einen Engel mit einem Opfertier für Abraham. Er ließ es einfach geschehen, dass ein Widder sich in einem Busch verfing, als Abraham ihn gerade benötigte, und zwar an einem Ort, den Abraham gerade gut erreichen konnte. Abraham brauchte nur ein einziges Tier und daher schickte ihm Gott auch nicht eine ganze Herde Schafe. Warum sorgt Gott für alle unsere Bedürfnisse? Zur Ehre seines Namens. Geheiligt werde dein Name ist das erste Anliegen im Gebet des Vaterunsers. Gott wurde auf dem Berg Moria verherrlicht, weil Abraham und Isaak den Willen Gottes taten. Es lohnt sich, über diese wichtige Tatsache einmal nachzudenken. Und den Namen, den Abraham diesem Ort gibt, wo er die schwerste Prüfung seines Lebens erlebt hat, fasst er ganz kurz zusammen. Und was er hier erlebt hat, in einigen Worten: der Herr sieht. Das ist für Abraham und für uns das Größte. Der Herr sieht. Er sieht alles. Und er sieht weit mehr, als wir Menschen hier sehen können. Er übersieht keinen, auch dich und mich nicht. Ganz gleich, wie uns manchmal zumute ist. Er sieht die verfolgten Christen. Er sieht die bedrängten Missionare in Indien und wo auch immer sie sich befinden. Er sieht auch die Trauernden am Grab eines Lieben. Er sieht, was wir an Lasten vor uns sehen. Der Herr sieht. Die Erfahrung von Abraham und Isaak auf dem Berg Moria ist eines der schönsten Bilder auf Christus, die man im Alten Testament findet. Abraham war bereit, Gott seinen Sohn zu opfern, und der himmlische Vater verschonte seinen Sohn nicht, sondern er hat ihn für unsere Sünden am Kreuz sterben lassen. In Isaaks Fall starb ein Stellvertreter für ihn, doch niemand konnte für den Herrn Jesus den Platz am Kreuz einnehmen. Es war das einzige Opfer, das die Sünden der Welt endgültig und vollständig wegnehmen konnte. Gott sorgte für einen Widder, als Isaak nach einem Lamm gefragt hatte. Und Johannes der Täufer sagt über Jesus in Johannes Kapitel 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Isaak trug das Holz, als sie am Berg Moria angekommen waren. Für mich ist das Holz ein Bild für die Last der Sünden, die Jesus für uns trug. Abraham nahm das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in Jesaja Kapitel 53, Vers 6 lesen wir: Und der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Das Feuer verzehrte das Holz als ein Bild für das Gericht Gottes über unsere Sünden. Isaak starb nicht, Aber Jesus starb tatsächlich. Er wurde begraben und am dritten Tag wieder auferweckt. Bemerkenswert ist, dass nach dieser Begebenheit Isaak erst wieder erwähnt wird, als es um seine Braut Rebekka geht. Und das erinnert uns daran, dass das nächste Ereignis für Gottes Kalender die Wiederkunft des Herrn Jesus ist, der seine Braut, die Gemeinde, abholen wird. Ich schließe mit den Worten eines Liederdichters, der wie folgt dessen Worte fasst: Eines Tages werden wir ihn sehen, wenn der Herr die Seinen um sich schart und wir froh erzählen, wie er uns bewahrt. Dann erst werden wir sein Handeln recht verstehen. Seien wir wie ein Abraham, der in der Nähe Gottes lebt, der mit Gott unterwegs ist und auf Gottes Verheißungen vertraut, auch wenn er sein Handeln nicht immer versteht. Amen. Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Gott, unser himmlischer Vater, von ganzem Herzen wollen wir heute Danke sagen für deinen Sohn Jesus Christus, der uns deine Liebe geoffenbart hat, deine Liebe gelebt hat, hier inmitten dieser Welt, inmitten der Finsternis, inmitten der Sünde. Und Herr, dass du dort am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Wie wir heute gelesen haben, du gibst uns Kraft, Kinder Gottes zu heißen. Und wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du dann auch immer wieder da bist, wenn wir Lasten tragen oder wenn wir durch schwierige Situationen gehen, wo wir keinen Ausweg sehen, sei es Kinder, sei es Jugendliche, Erwachsene oder auch ältere Personen oder an Krankheiten leiden. Herr Jesus, du hast gesagt, ich habe es vollbracht. Und Herr, in diesem Sinne wollen wir heute von ganzem Herzen Danke sagen und beten, dass du uns segnest, da wo wir sind, dass wir ein Licht sind und dass wir es Lasten, die du uns auflegst, sehen können, dass wir dadurch ein Zeugnis, ein Hinweis auf Jesus sein können, wenn wir sie mit dir zusammen durchtragen. Tröste und segne du einem jedem nach dem Reichtum deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen.